Danke für den Lobpreis, den ersten Teil zumindest. Vielen Dank. Ja, wir sind also gerne bei euch, das habe ich gerade schon gesagt. Wir erleben euch so hier als eine lebendige, glaubensvolle Gemeinde, im Wachstum begriffen, aber eben auch eine Mischung von innovativ, kreativ und glaubensvoll bibeltreu. Also auf dem Wort der Bibel stehend und da keine Experimente mit irgendwelchen Liberalitäten. Das finden wir so toll. Auch die Musik, die hat einen tollen Ausgleich zwischen mit Jung und Alt. Das passt alles. Also wir kommen gern und wenn wir hier wohnen würden, wären wir auch da. Genau. Ja, ihr habt die letzten Wochen, Monate schon begonnen mit der Offenbarung, mit der Offenbarung des Johannes oder Offenbarung Jesu Christi. Und ich hatte die Wahl, da weiterzumachen im Kapitel 5 oder 7 oder auch was anderes zu bringen. Und ich habe mir gedacht, ich mache einen Kompromiss. Ich nehme was ganz anderes und doch ergänzend und bereichernd zur Offenbarung. Und zwar aus dem Jakobusbrief. Der Jakobusbrief wurde eine Generation vorher ja schon geschrieben, vor der Offenbarung. Und hat es sozusagen schon im Hinblick auf das, was kommt und was sicher auch die Offenbarung einmal bringen wird, bereits wichtige Aussagen gemacht. Und ich lese uns das mal vor. Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Liebe Brüder, in Klammern und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt. Seht, wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig ausharren. Fasst Mut, denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. Klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Der Richter steht schon vor der Tür, liebe Brüder und Schwestern. Denkt an die Propheten, die im Auftrag des Herrn geredet haben. Nehmt euch ein Beispiel daran, wie standhaft sie in ihr Leiden ertrugen. Allen, die durchhalten, ist unvergängliche Freude gewiss. Ihr habt gehört, wie geduldig Hiob die Proben ertrug, die ihm auferlegt wurden, und wisst, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Liebe und Erbarmen. So viel zum Text, Jakobus 5, 7 bis 11. Ich habe es mal so überschrieben: Jesus, wo bleibst du? Schon als Gebet in der Anrede zu Jesus hin und nicht nur eine sterile Überschrift. Jesus, wo bleibst du? Oder mein Herr, warum kommst du nicht? Seit 2000 Jahren warten wir auf dich. Du hast doch damals gesagt, ja, dass das Reich Gottes nahe ist. Und alle Jünger haben damals schon erwartet und gehofft, dass sie das miterleben, dass Jesus wieder zurückkommt, nach der Himmelfahrt wieder das zweite Kommen, dann aber mit seinen Engeln und mit Macht und Herrlichkeit und dann die Römer weg und so weiter und aufräumen hier auf Erden. Und die Jünger wollten dann so richtig die Kulisse bilden für den Messias. Kann man verstehen. Der Wunsch war da, die Hoffnung war da, aber auch die Verheißung war ja da. Ich komme wieder. Und jetzt sind schon fast 2000 Jahre vorbei. Und er ist immer noch nicht da. Da kann man als Gläubiger, ich meine, Ungläubige kümmern sich sowieso nicht viel drum, die spotten dann höchstens drüber, aber als Gläubiger kann man schon auch in Anfechtung, in Zweifel kommen. Du hast es doch so klar gesagt, wieso kommt das nicht? Stimmt dein Wort überhaupt? Und so weiter. Gut, das Reich Gottes ist nahe, das hat eine umfassendere Bedeutung, das kennen wir. Das Reich Gottes ist ja inwendig in uns und durch Jesus und den Heiligen Geist ist es ja auch gegenwärtig im Geiste sozusagen und wenn wir es auch noch nicht so sehen. Wir evolvieren auch nicht zum Reich Gottes hin, wie das manche haben wollen oder meinen zu sehen, theologisch. Nein, wir evolvieren nicht zum Reich Gottes, sondern es kommt eine große Zeit der Anfechtung, heißt es, also genau das Gegenteil. Es wird ganz schwer werden für die Gemeinde Jesu. solange sie noch auf Erden ist. Es wird hart werden für die Christen, denn es kommt der Antichrist. Wir evolvieren nicht zur Heiligkeit, sondern es geht zuerst mal richtig rein in die Sache. Und dann erlöst uns Jesus und dann kommt das Reich Gottes. Und es ist eine völlig andere Perspektive, wie diese Richtung, die ich gerade eben beschrieben habe. Wie geht es dir, wenn du an die Zukunft und an die Wiederkunft Jesu denkst? Kommt das in deinem Alltag oder in deiner Andacht? In der Gemeinde kommt es vor, da haben wir jetzt die Offenbarung. Manche Gemeinden reden darüber gar nicht. Kommt das in deinem Leben vor, dass Jesus wiederkommt? Ist das präsent? Und da habe ich manchmal meine Zweifel, ob das präsent bei uns ist. Wir haben uns so eingerichtet, es läuft alles so gut. Gut, in letzter Zeit läuft es nicht mehr ganz so gut. Das Schmieröl ist heiß geworden und jetzt stockt der Motor. In Deutschland sowieso, aber auch weltweit. Besonders eben durch die Kriege und die Krisen, die stattfinden. Man kommt dann schon ein bisschen mehr zu Besinnung und fragt sich, Herr, was hast du dazu zu sagen? Und dann möchte ich sagen, du, wenn du auf der richtigen Seite bist, auf der Seite Jesu Christi, des Stärkeren, dann musst du dir keine Sorgen machen. Er wird das Ding hinausführen. Gut, es ist uns nicht verheißen, dass wir nicht auch was erleiden müssen. Christen haben immer gelitten. Also wir sind eine privilegierte, fast leidensfreie Gemeinschaft von Christen in den letzten 50, 60 Jahren. Aber das ist nicht das Normale. Das ist ein Privileg, das wir erleben dürfen. Aber darin ist dann der Abfall mehr und mehr eben begriffen. Nein, angesichts der Zukunftsprognosen dieser Welt, da halte ich mich lieber an Jesus. Da habe ich andere Zukunftsprognosen. Da weiß ich, wo die Reise hingeht. Und da ist die Bibel ja ganz klar. Wir gehen nicht einem blinden Schicksal entgegen wie diese Welt, die immer nur hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich geht es weiter und es wird schon wieder und wird schon wieder und so weiter und so fort. Nein, wir wissen, Jesus kommt wieder. Er macht den Schlusspunkt und darum geht es ganz stark auch in der Gemeinde Jesu. Im Neuen Testament gibt es ja drei große Themen. Drei große Themen. Das erste ist Jesus Christus. Das zweite ist Gemeinde. Und das dritte ist Jesu Wiederkunft. Das zweite Kommen Jesu, die Parousie. Jesus, das sind die Evangelien. Das ist Erlösung. Da fängt es an und das brauchen wir. Das ist ganz dringend und das muss immer gepredigt werden. Und erst von daraus, von Jesus und der Evangelien heraus, bildet sich Gemeinde. Dann hängt Gemeinde nicht irgendwo in der Luft durch psychologische Flippanzen, sondern dann ist der Heilige Geist am Wirken, wenn wir Jesus haben und die Evangelien in uns leben. Dann kommt es zu den Briefen, dann kommt es zur Erweckung und zur Gemeinde Jesu, zur Bildung der Gemeinde und Wachstum der Gemeinde. Das sind dann eben die Briefe. Und dann das Dritte, und das ist eben ein dreibeiniger Stuhl, der steht fest. Ja? Und wenn das Dritte fehlt, die Wiederkunft Jesu, dann wackelt das ganze Ding. Dann ist das ein sehr fragiles Gebäude, Gemeinde Jesu. Wir brauchen diesen dritten, das dritte Bein am Stuhl, die Wiederkunft Jesu. Wann kommt Jesus wieder? Das beinhaltet Evangelien, Briefe und Offenbarung. Alles ist da drin. In allen drei Bereichen des Neuen Testamentes wird die Wiederkunft Jesu ganz massiv angesprochen und auch beschrieben, aktuell dargestellt. Die Gemeinde ist jetzt diese Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen. Dazwischen drin leben wir und wir sind eben ganz nah jetzt bei dem zweiten Kommen Jesu. Martin Luther King hat einmal gesagt, es gab einmal eine Zeit, da war das Christentum nicht wie ein Thermometer, das die verbreiteten Ideale und Wünsche der Gesellschaft spiegelte. sondern wie ein Thermostat, der mit seinen Werten die Gesellschaft wandelte. Also nicht Thermometer, der nur anzeigt, und das, so ist heute die Kirche weitgehend, man zeigt nur an und macht mit überall und ist so Vorreiter manchmal sogar, sondern nicht Thermometer, sondern Thermostat. Und der Thermostat, was tut er? Der schafft Werte. Der regelt die Temperatur, der greift ein in das Wohlbefinden oder negative Befinden der Menschen. So, und jetzt zum Thema eben Geduld. Jesus, wo bleibst du? Geduld im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu. Ein paar Sätze zur Geduld. Geduld braucht ja irgendwo ein Anhaltspunkt oder eine Herleitung. Geduld hängt nicht einfach in der Luft. Wann kriegen wir Geduld? Wann haben wir Geduld? Wenn wir wissen, Gott ist im Regiment. Wenn ich weiß, dass Gott die Dinge in der Hand hat und dass Gott regiert, egal was passiert und wenn uns das überhaupt nicht einleuchtet, was gerade läuft, Gott ist im Regiment. Wenn ich das weiß, dann habe ich eine Basis für Geduld. Dann kann ich auch warten. Wenn ich weiß, was Sache ist, kann ich warten und auch geduldig ausharren. Wenn das da oben nicht klar ist, von Gott her, dann wackelt unten auch alles. Dann habe ich auch kein Fundament. Also entscheidend, Gott sitzt im Regiment. Und das Wort Geduld hier im Neuen Testament, also ich sage es mal Makrotimeo, das besteht aus zwei Worten. Makro, das kennen wir, groß oder lang, groß, lang, makro. Und Timeo, das ist so viel wie aushalten, sich im Griff haben. Und wenn man das in Deutsch jetzt zusammensetzt, dann können wir sagen, also ein langer Mut, lang aushalten, dranbleiben, nicht aufgeben, nicht die Gefühle sich übermannen lassen, sondern sachlich bleiben. Geduld, nicht es muss, sondern Moment mal. In den Sprüchen steht ja, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Sprüche 16,32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Boah, haben wir bisher wahrscheinlich so gar nicht gedacht, dass Geduld so hoch einzuschätzen ist. Klagelieder 3,26, ein köstlich Ding ist es, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Auf die Hilfe des Herrn hoffen, das gehört noch dazu. Ein köstliches Ding, also etwas sehr Erstrebenswertes ist, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Geduld hat dann zwei Richtungen, jetzt für uns gerade als Christen oder als Gemeinde Jesu. Einmal Geduld angesichts eben des langen Wartens auf die Wiederkunft Jesu. Also das ist ein ganz wichtiger Strang der Geduld. Dieses geduldige Ausharren, Warten und nicht schimpfen und meckern und sagen und zweifeln und alles Mögliche. Sondern Jesus kommt wieder, es steht geschrieben. Und was geschrieben steht, ist verbrieft. Das gilt. Die Welt ist, da ist alles relativ hier, aber das ist nicht relativ. Das steht fest und klar. Jesus kommt wieder. Also von daher habe ich ein Fundament, hier auch geduldig zu sein. Und das Zweite aber ist auch wichtig, und das wird hier angesprochen, Geduld auch zu haben untereinander mit den Mitmenschen. Da sind wir manchmal so ungeduldig. Es gibt so sonderbare Leute in der Gemeinde, aber vielleicht gehöre ich ja auch dazu, wer weiß. Ja? Vielleicht empfinden mich andere ja auch so, dass ich ein besonderer schräger Typ bin. Ja? Und von daher, habt Geduld miteinander. Geduld angesichts, also nach oben angesichts der Wiederkunft Jesu, Geduld zueinander angesichts all unserer Schwachheiten, die wir haben. Und wir haben alle unsere Schwachheiten, jeder. Und manchmal sind unsere größten Stärken und die größten Probleme. Da werden wir dem anderen zur Last mit unserer größten Stärke, die wir vielleicht haben, wenn sie nicht vom Heiligen Geist gebraucht wird, sondern in eigener Kraft ausgeführt wird. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich geduldiger werden? Nun, Geduld ist eine Frucht des Glaubens. Das kann man nicht einfach machen. Geduld wächst, wenn ich mich an Jesus festmache. Wenn ich bei Jesus bleibe. Wenn ich mit ihm lebe, dann wächst Geduld. Wie auch Liebe und Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. All diese Dinge wachsen dann, die neuen Einzelfrüchte des Geistes. Gott wirkt das, ist doch großartig. Wir müssen nicht selber Geduld machen oder Geduld trainieren. Aber noch ein wichtiger Aspekt, der hier gesagt wird, in Römer 5, Vers 3. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil die Bedrängnisse Geduld wirken. Boah. Also wie werden wir geduldige Menschen? Durch Jesus, den Heiligen Geist, aber eben auch durch Bedrängnisse. Und das ist das, was wir nicht wollen. Ja, wer will schon bedrängt werden? Entschuldigung. Wer will bedrängt werden? Keiner von uns. Aber damit schieben wir auch die Geduld weg. Die Geduld bildet sich, wenn wir bedrängt werden, wenn wir aushalten müssen, wenn wir Not haben und zu Gott schreien, zu Gott rufen. Da wächst irgendwie geheimnisvoll Geduld. So steht es in Römer 5, Vers 3. So viel mal zur Geduld allgemein. Und jetzt kommen ja bestimmte Aussagen hier. Das erste ist, habt Geduld und stärkt eure Herzen. Das ist jetzt der positive Aspekt. Der positive Aspekt. Habt Geduld und stärkt eure Herzen. So wie der Bauer. Wartet auf die Frucht. Den Spätregen, den Frühregen, also Herbstregen und Frühjahrsregen in Israel ist ja äußerst wichtig. Den kann kein Bauer machen. Das schenkt Gott. Gell? Das schenkt Gott. Also Geduld, auf Gott harren, auf ihn hoffen, dass er zur rechten Zeit es auch macht. Und in der Regel macht es auch. Es sei denn, es kommt Strafgericht über die Menschen. Dann bleibt der Regen aus. So war es im Alten Testament zumindest. Also hab Geduld wie der Bauer, der auf die Frucht wartet. Und stärkt eure Herzen. Was heißt das? Stärkt eure Herzen. 1. Korinther 15, 58, dieses bekannte Wort. Bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, weil euer Dienst nicht vergeblich ist in dem Herrn. Bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Lasst dich nicht verunsichern durch irgendwelche Leute, die vielleicht recht fromm noch daherreden. Bleib fest stehen und Dienst für den Herrn. Ich werde nur fest stehen bleiben, wenn ich mich auch dem Herrn zur Verfügung stelle und ihm diene. Der passive Christ wird immer zweifeln, wackeln, hin und her wie eine Meereswoge. Wer aber dem Herrn dient, gut, er hat dadurch wieder andere Anfechtungen auch, aber der hat die Verheißung Gottes, dass etwas mit ihm an Stärke passiert. Dass Gott ihn stärkt, wer Gott auch dient. Und Galater 6, Vers 9, werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn zu gegebener Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Werdet nicht müde, Gutes zu tun, zur entsprechenden Zeit wird der Segen kommen. Nicht immer gleich, aber umfassend ganz wird es da sein. Das ist das Positive, stärket eure Herzen. Indem wir Gott auch dienen und fest an ihm festhalten. So werden unsere Herzen gestärkt. Denn der Tag des Herrn ist nahe, heißt es. Wir leben in dem Jetzt und in dem noch nicht. Und das ist die Spannung der Gemeinde Jesu. Herr, wie lange noch? Wann kommst du endlich? Zwischen dem Jetzt und noch nicht, diese Gap, diese Zwischenzeit, da gibt es ja auch dieses Lied, das ist schön, das hätten wir auch singen können, gell? In dieser Zwischenzeit. Auf die kommt es an. Und das ist Gemeinde Jesu. Das ist dein und mein Leben. Wir haben das Beispiel der 10 Jungfrauen. Ja, die haben schon geglaubt, dass Jesus wiederkommt. Aber sie hatten eben nicht diese Naherwartung in dieser Weise, dass sie richtig vorbereitet waren. Die einen haben das nur allgemein geglaubt und die anderen haben fest damit gerechnet. Und zu denen möchte ich gehören, zu den Jungfrauen, zu den fünf, die fest rechnen und dadurch ihr Öl dabei haben und in einem lebendigen Glaubensleben leben. Dann kann sie Jesus überraschen, das macht nichts aus. dann sind wir da und sind dabei. Aber wer so schläfrig dahinläuft, nur in seinem Glaubensleben, dient Gott nicht, ist nur passiv dabei und holt sich die Zuckerstückchen raus aus der Gemeinde, der wird einschlafen mit der Zeit und wird nicht bereit sein, wenn der Bräutigam kommt sozusagen. Die Zeichen der Zeit sind da. Das wäre eine Predigt für sich. Die Zeichen der Zeit, Matthäus 24, Lukas 21, da wird es ganz groß ausgeführt, müsst ihr zu Hause nochmal nachlesen. Für mich ist das größte Zeichen der Zeit aber, von den 10, die da aufgeführt werden, Israel. Und gibt es etwas Aktuelleres gerade wie Israel? Ich meine, es gibt Erdbeben hin und her und all diese Dinge, Teuerung, aber Israel ist der untrügliche Faktor für die Wiederkunft Jesu. Seit 48 ein Staat, das heißt, unsere Generation ist genau in dieser Phase jetzt drin und unsere Kinder und Enkel, die werden da hineinleben in diese Zeit, wo Gott sich seinem Volk Israel wieder zuwendet. Jetzt ja, ist es noch, sagen wir so, verdeckt. Die ganze Welt bedrängt Israel. Ich sage immer, gibt es denn keinen Staat mehr? Gibt es denn keine öffentliche Rede mehr in dieser Welt, wo man uneingeschränkt mal zu Israel steht? Nein, es wird immer nur kritisiert, weil man Israel als einen normalen Staat sieht und nicht als Gottes Volk. Wer aber Israel als Gottes Volk sieht, das zwar sehr ungehorsam auch ist, alles da, Vergangenheit ist ja furchtbar und Gott musste es ja sehr züchtigen und strafen. Und dennoch, Israel ist Gottes Augapfel und das bleibt er auch. Und wer diesen Augapfel anrührt, der rührt Gott an. Und wer dieses Volk segnet, der ist gesegnet, so steht es geschrieben. Und so glaube ich das, weil es da steht. Lasst uns Israel segnen und fest hinter ihnen stehen und nicht nur rumkritisieren. Der einzige Staat der Demokratie da im Nahen Osten, der auf höchsten demokratischen Werten sich befindet, gegen eine Diktatur und Terrorgesellschaft drumherum, wenn du das überlegst. Ja. Und dann kritisieren wir die Demokratie und die Terrorgesellschaft, da haben wir so ein bisschen Verständnis dafür. Nein, das geht nicht. Das ist ungerecht, sowas. Also, das war das Positive. Habt Geduld und stärkt eure Herzen. Das Zweite jetzt, das ist das Negative. Habt Geduld und klagt nicht übereinander. Klagt nicht übereinander, steht hier. Es wird eine Zeit kommen, sagt Jesus, wo die Liebe in vielen erkaltet. Die Gemeinde Jesu, ja, ist leider auch ein großer Hühnerhaufen, wo man aufeinander rumhackt, gell? Man hackt aufeinander rum, selbst in örtlichen Gemeinden aufeinander rum und dann bricht eine Gemeinde auseinander, es geht rückwärts, 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 die Finanzen bleiben aus und ja, dann weiß man, wo es hingeht. Weil man aufeinander rumhackt, weil man nicht geduldig ist und miteinander Geduld hat. Weil man meint, ambitioniert, ich weiß es und ich weiß es besser. Nein, Gemeinde ist ein Leib, wo alles zusammenwirkt. Und da weiß einer viel, aber da ist nochmal einer, der viel weiß. Und das muss synchronisiert werden und zusammengefügt werden. Und da braucht es sicher auch eine Gemeindeleitung, die da begabt ist dafür, das Ganze zusammenzufügen zu einem Ganzen. Dass die verschiedensten Meinungen, Regungen und Gefühle, die auch da sind, aber auch Visionen vielleicht, dass das zusammengefügt wird zu einem Ganzen. Das ist so wichtig. Ich bete darum, dass das der Gemeindeleitung gelingt. Das zusammenzufügen, dass keiner hinten runterfällt. Es sei denn, er will runterfallen, dann ist es was anderes. Okay? Aber wer da sein will und konstruktiv dabei ist, der muss mit rein in das Boot. Es gibt so viele Entzweiungen in den Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Durch liebloses Geschwätz. Das ist die größte Sünde der Frommen, ist dieses Schwätzen hintenrum über andere Schwätzen. Verletzungen entstehen. Rechthabereien. Ah, das ist wirklich eine Sünde der Frommen. Rechthabereien. Unnachgiebigkeit. Ich weiß es aber. Und manche sagen so, der Herr hat mir gesagt. Und in Wirklichkeit ist es eigene Ambition, die da zum Vorschein kommt. Und dann noch das ganz Böse der Unversöhnlichkeit. Man versöhnt sich nicht mehr. Man entzweit sich. Man redet nicht mehr miteinander. Man kann einander gar nicht mehr richtig anschauen. Man geht einander aus dem Weg. Es ist ein furchtbares Ding. Wenn ihr das spürt in der Gemeinde, sprecht die Dinge an. Lasst diesen Krebs nicht wuchern, der Unversöhnlichkeit. Dann spaltet sich etwas und dann gibt es zwei Gruppierungen. Zuerst ist die eine ganz klein und die wird dann größer, weil da ja, haften sich wieder, kommt ein ganzer Cluster zusammen und stört dann und kommt zunehmend ins Sagen und ins Reden. Ja, bei uns in Deutschland ist besonders die Kritiksucht ja so schlimm. Wir werden erzogen zur Kritik. Neben positiven Aspekten ist doch ein ganz großer negativer Aspekt, dass man nichts mehr stehen lassen kann, wie es ist. Sondern man muss immer rumkritisieren und das Haar in der Suppe finden und immer noch Salz rein und nochmal Salz rein in das Ganze. Das ist diese Kritiksucht, zu der wir teilweise erzogen werden. Die Frage ist ja bei dem Ganzen, will ich das Recht haben und den Rechtsweg gehen oder will ich Gnade vor Recht ergehen lassen? Sei doch gnädig mit dem anderen und nicht bock nicht aufs Recht. Gnädig sein, nachgeben, nicht immer meinen, ich muss aber mein Ding durchsetzen, ich muss aber Recht haben. Das Gleiche auch in der Ehe, das findet ja überall statt, in Begegnungen, Recht haben oder Gnadenweg gehen. Einer trage des anderen Last, so werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Das ist der Weg. Das Gesetz Christi, die Liebe, einer trage des anderen Last. Oder mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir kritisieren, wenn wir andere meinen, verändern zu müssen. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst auch du gemessen werden. Woher kommt die Ungeduld? Diese große Ungeduld, die oft bei uns vorhanden ist. Es ist letztlich fehlende Demut. Wir sind ambitioniert, wir meinen es durchsetzen zu müssen. Oder wir jammern und klagen übereinander und es fehlt die Demut, das Drunterbleiben. Und so sagt eben hier Jakobus, nicht klagen, sondern vergebt einander eure Schuld. Das war jetzt das Negative, nachdem stärkt eure Herzen positiv, jetzt hier nicht übereinander klagen. Ein drittes hierzu noch zur Geduld. Habt Geduld und nehmt euch zum Vorbild, steht hier noch, Vers 10 und 11. Wen sollen wir zum Vorbild nehmen? Die Propheten. Hiob wird dann genannt. Wir haben jetzt die letzten Wochen den Jeremia gelesen. Ich weiß nicht, einige von euch werden es auch tun, diese Bibellese. Der Hiob ist ja das Paradebeispiel eines leidenden, klagenden Propheten. Was hat der Mann durchgemacht? Furchtbar. Wie wurde der geschlagen, in einen sumpfigen Brunnen geworfen, in kalten, weil er die Wahrheit verkündet hat und nicht geschleimt hat wie die vielen anderen Propheten, sondern die Wahrheit gesagt hat. Das sagt der Herr. Und es war meistens Böses und Negatives über den König und das Volk. Ja, Propheten werden gerufen, wenn ein Volk umkehren soll, nicht um das Volk zu bestätigen. Und wenn Propheten bestätigen, dann bin ich schon ein bisschen suspekt. Propheten schickt Gott, wenn Umkehr nötig ist, wenn hier was gesagt werden muss zur Umkehr, weil ein Volk oder eine Gemeinde einen falschen Weg geht. Habt Geduld und nehmt euch zum Vorbild Hiob, die Propheten, Jesus Christus. Alle haben sie gelitten, alle haben sie, die Wahrheit gesagt haben, haben alle letztlich gelitten. Ja, das Wort, das wir da hier brauchen, ist: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Dennoch bleibe ich stets bei dir, auch wenn alles wankt. Das ist das Vorbild des Alten, des Neuen Testamentes. Bleiben an Jesus. Jesus die Treue halten, weil er treu ist. Und das ist das Letzte, was wir dann ja sehen. Gott macht ein gutes Ende mit Hiob und Gott ist treu, er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte, Psalm 103, Vers 8. Der Herr ist voller Liebe und Erbarmen, so endet unser Abschnitt. Und weil er voller Liebe und Erbarmen ist, ja, kann ich doch auch ein bisschen Erbarmen haben mit meinen Mitmenschen. Erbarmen haben auch mit mir. Es ist auch manchmal ganz wichtig, dass ich auch mir verzeihe, wenn wir Fehler machen, wenn wir uns dumm verhalten, wenn uns was passiert ist und man kann es nicht mehr groß ungeschehen machen. Ach, da könnte man verzweifeln an sich. Erbarmen. Wir sind alle fehlerhaft. Wir brauchen alle das Erbarmen Gottes. Und weil Gott das großes Kennzeichen Erbarmen ist, sonst wären die schon alle nicht mehr da. Gottes Erbarmen muss für uns auch die Maßgabe sein, für unseren Umgang miteinander. Hab Erbarmen mit deinem Bruder und mit deiner Schwester, auch mit deinen Kindern und mit deinem Ehepartner. Fehlt uns oft, darum müssen wir, dürfen wir beten. Das gesellschaftliche Manifest lautet Schnelligkeit, Leistung, Erfolg. Und was dann? Das ist das, was zählt. Schnelligkeit, Leistung, Erfolg. Ein bisschen Mitmenschlichkeit, das wird alles natürlich kommt mit dazu. Aber was dann? Dann geht das ins Leere, da kommt nichts mehr. Ich halte mich lieber zum christlichen Credo. Geduld, Bewährung, Hoffnung, das führt zum Glauben und zum Schauen. Geduld, Bewährung, Hoffnung, der Dreischritt, führt zum Glauben, der Glaube wird gestärkt und das Schauen kommt. Zuerst im Geiste und dann auch umfassend, wenn Jesus wiederkommt. Und darauf freuen wir uns und darauf warten wir. Und das haltet fest, das Schauen kommt. Jetzt heißt es Geduld haben. Jetzt ist die vorherrschende Charaktereigenschaft eines Christen Langmut, Demut, Geduld. Neben der Liebe natürlich. Langmut, Demut, Geduld. Das sind unsere Charaktereigenschaften, die wir brauchen. Das Schauen ist dann die Belohnung, die kommt. Und darauf warten wir und das predigen wir. Wir werden das schauen. Glaub's doch. Denn das ist das Ergebnis des Ganzen. Auf das zielt alles hin. Die Welt, alles zielt hin. Die Schöpfung, die Schaffung des Menschen, alles zielt dahin, Gott zu schauen. Eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist das Eigentliche, auf das alle Menschen ja spürbar innerlich warten. Eine Ewigkeit, nicht mehr sterben, kein Leid mehr, nichts mehr. Und der Herr Gott in unserer Mitte. Eigentlich wollen alle das haben, aber der Teufel nimmt ihnen alles weg. Uns kann es nicht wegnehmen. Wir bleiben dran. Amen.